Bledsoe, März 1484. Lord Stanley hatte wie seit jeher, auch während der Rebellion, fest an König Richards Seite gestanden, so dass der sich genötigt gesehen hatte, nachzugeben, als Stanley auf Knien um Gnade für seine Gemahlin gebeten hatte. Meghan Beaufort war sämtlicher Titel enthoben worden und hatte all ihre Ländereien ebenso verloren wie ihr märchenhaftes Vermögen, aber nicht an die Krone, sondern an ihren Gemahl, und sie durfte weiterleben, zumindest vorerst. Stanley war ein wenig gekränkt über ihren Mangel an ehelicher Loyalität und ehelichem Gehorsam, vor allem darüber, dass sie die versuchte Machtergreifung ihres Sohnes unterstützt und finanziert hatte. Aber richtig böse sein konnte er ihr nicht. Er schickte sie nach Bledsoe, den Schauplatz ihrer Kindheit, wo sie zur Strafe für ihre lancastrianischen Sünden ohne Dienerschaft und mit sehr kargen finanziellen Mitteln auskommen musste. »Er behandelt mich wie ein ungezogenes Kind, das ohne Essen ins Bett geschickt wird«, sagte Meghan mit einem nachsichtigen Lächeln. Julian schlenderte mit ihr durch den Garten. Sie hatte sich bei ihm eingehängt und ihre Schritte waren langsam und offenbar mühselig. »Wenn es dir hier zu bunt wird, nehme ich dich mit in die Bretagne.« Meghan schüttelte den Kopf. »Ich würde meinen armen Lord Stanley niemals öffentlich bloßstellen. Er ist ein so guter Mann.« »Ein guter Mann, der Richard dem Kindermörder die Wünsche von den Augen abliest.« »Er tut, was er tun muss, genau wie wir alle. Und darum hast du kein Recht, über ihn zu urteilen.« Der Spaziergang hatte sie zur Ruine des Tennishofs geführt, und Julian musste feststellen, dass er der Versuchung nicht widerstehen konnte, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Also öffnete er die Holztür. Das einst so penibel gestutzte Gras war so lang wie das im Garten. Das Netz war löchrig und hing schlaff durch. Schwalben hatten in der Galerie ihre Nester gebaut und die Farbe der Holzwände war abgeblättert. »Du vermisst Edmund immer noch, nicht wahr?« sagte Meghan. »So wie ich. Vor mehr als 27 Jahren ist er von uns gegangen, aber wir vermissen ihn immer noch.« »Und? Macht uns das zu Narren?« »Dich nicht, aber mich. Gott hat mir einen wunderbaren Sohn geschenkt, um mich über den Verlust hinwegzutrösten, und ich habe zugelassen, dass er fast immer fern von mir war, in jeder Weise.« »Warum?« fragte Julian. Sie hob langsam die Schultern. »Aus Rebellion gegen Gott, nehme ich an. Er sollte sehen, dass ich mich mit einem Ersatz nicht zufrieden gab.« »Du hast dich niemals gegen Gott aufgelehnt, Meghan.« »Nicht auf den ersten Blick. Aber wenn ich heute zurückschaue, kommt es mir so vor, als sei das der Grund für alle Entscheidungen gewesen, die ich nach Edmunds Tod getroffen habe. Leider war ich nicht in der Lage, mich selbst zu durchschauen. Glücklicherweise ist Gott indes langmütig und voller Gnade, darum hat er mir meinen Sohn gelassen, so dass es noch nicht zu spät ist, meinen Fehler wieder gut zu machen. Erzähl mir von ihm. Was geschieht in der fernen Bretagne?« Julian führte sie aus dem Tennishof, dessen Totenstille ihn bedrückte. »Gutes und weniger Gutes. Unser Leben dort hat sich seit der Rebellion so komplett verändert, dass ich es immer noch nicht fassen kann. Mehr als 400 englische Lords und Ritter haben sich Richmond inzwischen angeschlossen. Und Herzog François hat uns zähneknirschend eine seiner Burgen zur Verfügung gestellt. Manche der Lords haben ein bisschen Geld mitgebracht oder haben vermögende Freunde, die uns unterstützen. Wir können immer noch keine großen Sprünge machen, aber wir leben nicht mehr wie Bettler.« »Das ist gut«, sagte sie erleichtert. »Vor allem für deinen Sohn. Man kann zusehen, wie er von Tag zu Tag mehr in die Rolle hineinwächst, die ihm zugedacht ist. Die Männer verehren ihn, und er bringt es fertig, die einstigen Yorkisten unter ihnen selbst mit den verbittertsten Lancastrianern auszusöhnen. Er wird einmal ein guter König. Er kann England den Frieden zurückbringen.« »Gebe Gott, dass er Gelegenheit dazu bekommt«, erwiderte Meghan. »Es stimmt doch, dass Richard dem armen Herzog der Bretagne droht, damit der meinen Sohn an ihn ausliefert, nicht wahr?« Julian nickte. »Herzog François ist ein alter, kranker Mann. Seit der König von Frankreich gestorben ist, ist seine Lage noch schwieriger geworden. Anna, die Regentin des kleinen Dauphin, will die Bretagne annektieren. Richard droht dem Herzog, sie mit Geld und Truppen zu unterstützen, wenn er Richmond nicht ausliefert. Und er versüßt seine Drohungen mit unwiderstehlichen Angeboten. alle Einkünfte aus Richmonds Ländereien und Titeln in England und Wales zum Beispiel, ewige Freundschaft des Hauses York und Schutz vor französischen Begehrlichkeiten. Ich fürchte, unsere Tage in der Bretagne sind gezählt. Was mein Sohn auf keinen Fall riskieren sollte, ist, ein zweites Mal verfrüht nach England zu segeln und wieder zu scheitern. Er sagt das Gleiche. Die Frage ist nur, wo sollen wir hin? Megan führte ihn ins Haus und blieb die Antwort schuldig. In der Küche setzte sie ihm ein schlichtes Mahl aus Brot und eingelegten Heringen vor. Nach einer Weile hörten sie Hufschlag im Hof. Julian spähte vorsichtig hinaus, dann atmete er tief durch. »Christopher Urswick«, berichtete er. Der junge Geistliche trat ein und sie begrüßten einander. Megan reichte ihrem Beichtvater beide Hände. »Ich hoffe, ihr seid nicht ohne die Erlaubnis meines Gemahls gekommen, mein lieber Freund.« »Im Gegenteil, er schickt mich.« »Esst mit uns, Vater, und sagt uns, was euch herführt.« Christopher ließ sich nieder und sagte unvermittelt, »Der Prince of Wales ist gestorben, Madam.« »Was denn schon wieder?« entfuhr es Julian. Megan wies ihn scharf zurecht. »Unter meinem Dach wird nicht über den Tod eines Kindes gespottet, Cousin.« Er biss sich auf die Zunge, ehe er darauf hinweisen konnte, dass es nicht mehr ihr, sondern Stanleys Dach war, und quittierte ihren Tadel mit einem knappen Nicken. Er schämte sich sogar für seine Bemerkung, aber nur ein bisschen. Gloucesters Welpe war noch ein zartes Knäblein gewesen, aber eben Gloucesters Welpe. »Was ist passiert?« »Es war ein Fieber«, berichtete der Priester. »Vor etwa einer Woche fing es an, und letzte Nacht ist er gestorben. Lord Stanley sagt, der König und die Königin sind wie von Sinnen vor Schmerz, alle beide.« »Arme Anne«, dachte Julian, obwohl er nicht wollte. Er konnte ihr den Weg nicht verzeihen, den sie eingeschlagen hatte, aber er musste zugeben, dass sie teurer dafür bezahlte, als sie vermutlich verdient hatte. »Auf die Gefahr hin, dass du mich vor die Tür setzt, Megan. Gott hätte sich kaum unmissverständlicher offenbaren können, oder?« »Du glaubst, Gott züchtigt Richard für die Ermordung seiner Neffen?« Julian hob beide Hände, als wolle er sagen, »Was denn sonst?« Megan bekreuzigte sich und senkte den Kopf zu einem stillen Gebet. Vater Christopher leistete ihr Gesellschaft. Wenig später brach Julian auf, denn er wusste, er durfte keine Zeit verlieren. Richmond musste sofort erfahren, was passiert war. König Richard hatte keinen Erben mehr. Seine Position war geschwächt. Und darum würde Richard jetzt nichts mehr unversucht lassen, um den gefährlichen Konkurrenten in der Bretagne endlich zu beseitigen.